Des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Als wir hier diese Wände abgerissen haben, da mussten wir mit so einer großen Flexmaschine die Wände zersägen, dann erst die Decke, als wir die Decke runtergeholt haben, so über Kopf arbeiten und du zersägst Stein. Du ziehst dir zwar eine Brille an und Klamotten, aber der Staub, der ist so fein, der dringt in jede Pore. Und dann schwitzt du noch wie verrückt, weil das anstrengend ist. Ihr habt ja vielleicht gestern die Bilder von den Leuten mit diesen Masken dann. Da bist du wirklich bis in die letzte Pore dreckig. Du starrst, das ist zwischen deinen Zehen, spürst du den Staub. So. Und dann willst du nur noch eins, nach Hause gehen und duschen. Du ziehst deine Klamotten aus, die gehen sofort in die Wäsche, ja, die nimmst du nicht nochmal. Und dann duschst du dich und dann dieses Gefühl, nach der Dusche in frische Klamotten, ja, in deine saubere Wohnstube dich setzen, so sauber sein. Ja. Und heute spielt ja Hygiene sowieso so eine ganz große Rolle. Ja. Man duscht sich ja fast täglich. Ja. Damals, als es während Corona hieß, man soll sich mal mit einem Waschlappen vielleicht putzen oder so, da war der große Aufschrei da. Ja, das geht doch nicht. Hygiene muss sein und wenn irgendwelche Hautverunreinigungen sind, die du nicht weggeputzt kriegst, dann gehst du und lässt dir das weglasern. Du kannst dich wirklich sauber machen. Wer kann aber seine Seele reinigen? Was machen Menschen nicht alles, um ihre Seele, um ihr Inneres zu reinigen? Sich von Schuld zu befreien oder vielleicht auch nur vom schlechten Gewissen zu befreien. Ja, was machen sie für gute Werke, um Wiedergutmachung zu leisten? Und natürlich ist es so, es hilft ungemein, wenn jemand dir die Schuld vergibt. Ja, du hast jemand verletzt, du hast irgendwie was verbockt und dir vergibt jemand. Das hilft schon ungemein. Aber dennoch gibt es so viele Dinge, die dann irgendwie doch die Seele belasten, die irgendwie kleben bleiben. Ja, bleibt irgendwie an uns hängen. Schuld klebt an unserer Seele wie Pech. Es belastet uns, es belastet auch unsere Beziehung untereinander. Selbst wenn wir uns schon vergeben haben. Ja? Wenn dann wieder so etwas Ähnliches passiert, da kommen sogar die Gefühle wieder hoch. Ja? Oh, wie war das damals? Ich habe ihn zwar vergeben, aber... Oh. Also man merkt das. Schuld belastet uns. Es klebt an unserer Seele wie Pech. Man wird die Fehler der Vergangenheit nicht so richtig los. Und dann nehmen sie uns die Lebensfreude und die Zukunftshoffnung. Das ist so unser persönlicher Horizont, aber wir müssen natürlich auch über diesen persönlichen Horizont hinausgehen. Wenn du dich fragst, was ist eigentlich das größte, das tiefste Problem in dieser Welt, das woher alle anderen Probleme herrühren, alle Nöte, alles Leid, aller Krieg, das sind nicht irgendwie kulturelle oder gesellschaftliche oder politische Unterschiede, so Spannungen, Prägungen, verschiedene Prägungen, die eben so da sind. Nein, es ist die Sünde. Daher rührt alles. Egal was, egal welcher Krieg, egal welches Leid, daher kommt's. Aber Sünde und Schuld trennt uns nicht nur voneinander, sondern Sünde und Schuld trennt den Menschen von Gott. Und das mag für uns so am weitesten weg sein. Das mag uns am wenigsten bedrücken. Es ist so wie beim Autofahren. Ja, wir haben keinen Sensor dafür. Wir haben jetzt bei modernen Autos einen Sensor vorne und einen Sensor hinten. Da merken wir sofort, wenn es eng wird. Aber welches von euren Autos hat einen Sensor oben? Und bemerkt, wenn der große Fels runterkommt. Ja? Und selbst wenn du einen Sensor hättest, du kannst nichts dagegen tun. Wir haben keinen Sensor dafür, dass das unser größtes Problem ist, diese Trennung von Gott. Deine Seele verdurstet, wenn sie nicht Gott hat, wenn sie nicht mit Gott verbunden ist. Aber wir können nicht zu Gott kommen, aufgrund unserer Sünde. Es ist wie so eine Talsperre. Ich bin mal an mehreren Talsperren entlang gewandert. Das waren alles Trinkwassertalsperren. Es war richtig heiß, wir hatten Durst. Da ist der schönste und klarste See überhaupt, aber ringsherum ein Hochsicherheitszaun. Keiner darf dahin. Wir sind getrennt von Gott. Wir kommen nicht zu dem Wasser, was wir wirklich brauchen, um den Durst unserer Seele zu stillen. Und gleichzeitig gilt aber, wir stehen unter dem Zorn Gottes aufgrund unserer Sünde. Das kommt ja noch dazu. Jeder Mensch muss für jede Tat, für jedes Wort, für jeden Gedanken einmal Rechenschaft vor Gott geben. Er muss sich vor Gott rechtfertigen. Und die entscheidende Frage lautet deshalb, wie bekommen wir unsere Schuld los? Wie bekommen wir dieses Zeug, was an unserer Seele klebt, wie Pech los? Wie bekommen wir Frieden mit Gott? Das ist die entscheidende Frage in deinem Leben, in meinem Leben und überhaupt in dieser Welt. Heute geht es um die Tiefenreinigung unserer Seele. Die Tiefenreinigung unserer Seele. Und Gott hat damals seinem Volk den großen Versöhnungstag gegeben, damit sie begriffen, was dazu nötig war. Und Gott hat uns heute immer noch 3. Mose und das 16. Kapitel, diesen Versöhnungstag gegeben, dieses Kapitel darüber, damit wir begreifen, was ist eigentlich dazu nötig, dass unsere Seele tiefengereinigt wird. Und es ist total genial, an welcher Stelle Gott dieses Kapitel hingestellt hat. Ich weiß, dass die Kapiteleinteilung und die Verseinteilung viel, viel später kam, als Gott sein Wort offenbart hat. Aber trotzdem, vom Text her ist das zentrale Kapitel in den 5 Büchern Mose. Klar, 5 Bücher Mose, das 3. Buch ist in der Mitte, das ist jetzt nicht so schwer. Ja? Aber auch im 3. Buch Mose gibt es eine ganz klare Textstruktur, welche Themen behandelt werden. Und wir müssen uns das so vorstellen, das ist das Gesetz Gottes. Das ist das, was uns verflucht, was uns bedrückt. Das ist das, was in der Bundeslade lag, in der Zusammenfassung die 10 Gebote, warum dieser Ort so heilig war. Der Ort des Gerichts, letztlich. Das ist diese 5 Bücher Mose, und die verdichten sich mit den Hinweisen darauf, dass wir heilig sein müssen, dass wir nicht zu Gott kommen können. Immer mehr und immer mehr, gerade das 3. Buch Mose, ja, da geht es nur noch um Heiligkeit. Was ist der Standard Gottes? Da braut sich quasi immer mehr ein Gewitter über uns zusammen. Und dann im zentralsten Kapitel gibt es auf einmal einen Tunnel dadurch, gibt es auf einmal einen Ausweg. Der große Versöhnungstag. Also schon alleine, dass dieses Kapitel, das zentrale Kapitel in 5 Büchern Moses, ist ein Zeichen für die Gnade Gottes. Wir könnten sagen, das Herz des Gesetzes, das Gesetz, was uns verurteilt, das Herz des Gesetzes zeigt uns das Herz Gottes. Barmherzigkeit, ein Ausweg, Versöhnung. In diesem Kapitel geht es darum, wie wir von Sünde gereinigt werden. Wie wir von Sünde befreit werden. Und der Fachbegriff dafür ist Sühnung. Man könnte da eigentlich wörtlicher übersetzen, das ist der große Versöhnungstag. Oder, um es besser in unsere heutige Sprache zu übersetzen, ist der große Reinigungstag. Reinigung, darum geht's. Der große Versöhnungstag. Also es gibt da diese Grenze zwischen uns und Gott, denn Gott ist immer heilig, immer gut und wir nicht. Wir können nicht zu ihm kommen, wir können nicht vor ihm bestehen. Selbst die von Gott eingesetzten Priester, die sozusagen als Mittler zwischen ihm und dem Volk einen Versöhnungsdienst ausrichten sollten, die konnten erstmal gar nicht zu ihm kommen. Okay, wir brauchen einen Mittler, wir brauchen diese Opfer, aber es gibt keinen, der eigentlich das machen kann. Sie standen dann während ihres Dienstes, wenn sie ihn nicht genau einhielten, unter Todesgefahr. Am Anfang des Kapitels wird ja nochmal erwähnt, Aaron, du weißt, deine beiden Söhne sind gestorben, als sie einen Fehler begangen haben. Und die sind noch nicht mal ins Allerheiligste gegangen, die waren ja nur davor. Haben einen kleinen Fehler gemacht, sind gestorben. Sünder schweben in Gottes Nähe in Todesgefahr. Aber einmal im Jahr wollte Gott die ganze Schuld des Volkes vergeben. Einmal im Jahr wollte er diese Möglichkeit schaffen. Das ist wie einmal im Jahr neu anfangen können. Stell dir das mal vor. Du kannst pro Jahr einmal komplett neu anfangen. Jeden Mist, den du verbockt hast, alle Sünde, die du getan hast, alle Beziehungen, die belastet sind. Einmal im Jahr ist überall totaler Neuanfang. Alles wird wieder auf Null gesetzt. Alles ist wieder gut. Der ganze Ballast ist weg. Deine ganzen Schulden, alles, was du kaputt gemacht hast, ist wieder in Ordnung. Einmal im Jahr kannst du ganz neu anfangen. Das ist nicht so wie Neujahrstag. Ich nehme mir dieses Jahr vor, alles besser zu machen, weil letztes Jahr lief es so schlecht und das hängt mir noch nach. Das ist wirklich Neuanfang. Einmal im Jahr. Und dazu konnte jetzt eben der Hohepriester diese Grenze zu Gott überschreiten. Aber eben nicht einfach so, sondern dieser Ort da im Allerheiligsten, da war die Bundeslade, auf ihr war dieser Sühnedeckel, also der Deckel der Bundeslade mit den Engeln, die die Heiligkeit Gottes anzeigten. Und das war sozusagen dieser Ort, wo Gott symbolisch gegenwärtig war und wo die Gegenwart Gottes am deutlichsten war. Und wenn der Hohepriester dorthin gehen wollte, musste er sich erstmal besonders reinigen. Normalerweise hat er für seinen Dienst sich die Hände und Füße gewaschen, symbolisch. Hier musste er sich wirklich komplett baden. Und dann hat er sich weiße Leinenkleider angezogen. Normalerweise trug der Hohepriester ganz festliche Kleider, war mit Gold und mit Edelstein und allem drum und dran. Er sollte vor dem Volk Gott vertreten, aber jetzt stand er für das Volk vor Gott und er sollte die Kleider eines Bettlers tragen, ein schlichtes Gewand. Er trat als Bettler vor Gott. Und dann mussten 5 Tiere insgesamt an diesem Tag geopfert werden und Aaron musste zunächst für sich einen Stier und einen Widder opfern, für sich und sein Haus. Aaron musste, bevor er sich für andere einsetzen konnte, erstmal dafür würdig sein, rein sein. Er musste erstmal sozusagen ein Opfer für seine eigene Schuld bringen. Da merken wir schon, warum Jesus ein viel besserer Hohepriester ist. Und danach war Aaron dann befreit, um auch eben für das Volk Sühnung zu erwirken. Dann gab es diese beiden Böcke. Es wurde das losgeworfen. Einer war bestimmt als Sündopfer. Das wurde dann wirklich geschlachtet, geschächtet. Und eins war bestimmt als Sündenbock. Und diese beiden Böcke sollten erstmal die beiden Aspekte von Sühnung, von Reinigung verdeutlichen. Das eine war die Reinigung von Sünde und das andere war die Entfernung von Sünde. Die Sünde wird weggenommen. Also nachdem Aaron den Stier geschlachtet hatte, sollte er jetzt in das Allerheiligste gehen, sozusagen in diesen gefährlichsten Bereich. Der gefährlichste Ort der Welt war das damals, das Allerheiligste. Vers 12 lesen wir das, da geht es jetzt los. Danach nehme er die Pfanne voll Feuerkohlen von dem Altar, der vor dem Herrn steht, und seine beiden Hände voll wohlriechenden, zerstoßenen Räucherwerks und bringe es hinein hinter dem Vorhang. Und er lege das Räucherwerk auf das Feuer vor dem Herrn, damit die Wolke des Räucherwerks den Sühnedeckel verhüllt, der auf dem Zeugnis ist, und er nicht stirbt. Wenn wir jetzt heute Gemeindeversammlung haben oder wenn wir irgendwelche Sitzungen im Bund haben oder auch wenn wir unsere Vereinssitzung haben, dann haben wir immer so ganz viele Regeln, die wir dann einhalten müssen. Wir haben eine Ordnung, die musst du einhalten. Wir haben jetzt diese neue große Ordnung und uns fällt es echt schwer, alles mal zu bedenken. Ja, wir machen ständig Fehler. Jetzt zur nächsten Synode, da haben sich schon Gäste aus Amerika angemeldet. Die gucken dann. Die machen seit 100 Jahren machen die ihre Synoden, ja. Und wir sitzen dort zitternd, hoffentlich machen wir. Heute muss alles laufen, ja. Ja, und wenn ein Fehler unterläuft, naja, dann ist es halt so. Ne? Aber hier, bei dieser Zeremonie, da durfte nicht ein Fehler unterlaufen. Das musste wirklich alles stimmen. Aaron, denk an deine Söhne. Jetzt geht er in den gefährlichsten Bereich. Hoffentlich, das war jetzt das Denken des Volkes, hoffentlich kommt der lebend wieder raus. Wer weiß, ob der das alles richtig macht. Oder er wird sterben, steht hier. Hier durften keine Fehler geschehen. Zuerst legte er die glühenden Kohlen auf dem Räucheraltar, auf das sozusagen, und ein Räucherwerk war da drauf. Also er durfte wohl in Gottes Nähe treten, aber durfte es nicht sehen. Dieser Rauch verdeckte quasi die Bundeslade, diesen Sühnedeckel. Dann sollte Aaron das Blut des Stiers zu seiner Sühnung 7-mal auf den Sühnedeckel sprengen. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Vollkommene Sühnung, und insgesamt wird er 7 mal 7 dieses Blut besprengen. Ja, also die Vollkommenheit der Vollkommenheit. Es geht um völlige Sühnung. Normalerweise war es so, dass er bei dem regelmäßigen Sündopfer das Blut an den Vorhang sprengte. Er ging also nicht ins Allerheiligste, sondern da war ein Vorhang davor und dann sprengte er das Blut nur an diesen Vorhang. Aber jetzt sollte er direkt auf den goldenen Sühnedeckel mit diesen herrlichen Engelfiguren das Blut sprengen. Der herrliche goldene Sühnedeckel, der die, mit diesen Engeln, der die Heiligkeit, die Herrlichkeit Gottes symbolisierte, sollte mit Blut besprengt werden. Das passt doch nicht zusammen. Stellt euch das mal vor, da zuckt man doch zusammen. Stellt euch vor, ihr habt eure ganze Wohnung renoviert, alles wieder schön weiß und ich komme rein und will die Bude einweihen mit Blut. Da stört euch schon Wasser an der Wand. Es könnt ja Flecken hinterlassen. Der herrlichste, heiligste Ort, die goldene Bundeslade, alles glänzt und blitzt und jetzt kommt ihr mit Blut rein und spritzt das da drauf. Das ist doch unmöglich. Genau das ist es. Gott wird mit Blut, mit Tod bespritzt. Ist unmöglich. Wie soll das gehen? Ja, Christus hat es möglich gemacht am Kreuz. Und dann ging er, diesen Bock zu schächten, der als Sündenopfer dienen sollte. Es wurde auch 7-mal auf den Deckel gesprengt. Wir lesen mal Vers 15 weiter. Danach soll er den Bock des Sündopfers, das für das Volk bestimmt ist, schächten und sein Blut hineinbringen hinter den Vorhang. Und er soll mit dessen Blut tun, wie er mit dem Blut des Jungstiers getan hat. Und er soll es auf dem Sühnedeckel und vor den Sühnedeckel, also auf dem Fußboden, davor sprengen. So soll er Sühnung erwirken für das Heiligtum wegen der Unreinheiten der Kinder Israels und wegen ihrer Übertretungen und aller ihrer Sünden. Und er soll dasselbe tun mit der Stiftshütte, die sich mitten unter ihren Unreinheiten befindet. Also er hat dort nicht nur Reinigung vollzogen für alle Sünden des Volkes. Und das ist schon krass. Ne? Bemerkt, das ist ein Symbol. In einem Tag im Jahr für alle Sünden des ganzen Jahres, des ganzen Volkes, mit einem Sündenbock, mit einem Lamm. Während er für sich kurz vorher noch ein ganzes Stier opfern musste. Das ist etwas Symbolisches. Aber er sollte dann das Blut eben auch auf dem Boden sprengen. Und wir sehen es dann noch weiter, auch auf dem Altar. Alles musste gereinigt werden. Es ging darum, dass die Stiftshütte wieder für ein Jahr gereinigt wurde, damit der Dienst weitergeführt werden konnte. Selbst dadurch, ich meine, er ging rein und schon allein durch dieses Reingehen hatte er wieder als sündiger Mensch alles verdorben. Und deshalb auch auf dem Boden und deshalb auch auf dem Altar, alles musste gereinigt werden, damit überhaupt dieser Opferdienst über das ganze Jahr, der normale Opferdienst, weitergeführt werden konnte. Und dann ging er wieder raus und dann legte er die Hände auf den Kopf des Sündenbocks, auf diesen anderen Bock. Er bekannte dann die Sünden des ganzen Volkes und er legte sie symbolisch auf das Tier. Und danach sollte dieser Bock in die Einöde, in die Wüste geführt werden und dann dort belassen werden. So, warum jetzt dieses zweite Ritual? Es wurde doch gerade dieses Sündopfer wurde doch gerade gebracht. Warum musste jetzt noch dieser zweite Bock ran? Nun, das eine Zeichen, das konnte ja keiner sehen. Gott wollte aber, dass es auch ein Zeichen gibt, was alle sahen. Gott will uns vergewissern, wie er mit Sünde umgeht, dass er uns wirklich von Sünde reinigt, dass er die Sünde wirklich von uns nimmt. Hier wurden wir von Sünde gereinigt, ja, Gott vergibt uns die Schuld, aber Gott will deutlich machen, ich will wirklich die Schuld aus eurem Leben wegnehmen. Ich will alle Verbindung zur Sünde zu euch kappen. Ich will euch von Sünde befreien, wirklich befreien. Dieser Bock heißt Azazel. Luther hat das übersetzt mit Sündenbock, was man ist sich nicht ganz sicher, was das jetzt heißt. Manche sagen, das heißt entfernt, es wird entfernt, das passt natürlich sehr gut. Andere sagen Azazel, das ist irgend so ein Dämon, etwas, die Quelle des Bösen. Also die Sünde wird zurück zum Bösen gebracht. Wie auch immer man das jetzt genau deutet, es geht darum, Sünde von uns weg, weit weg, und zwar zurück dort, wo sie hergekommen ist. Zum Abschluss badete sich Aaron dann erneut, legte seine festlichen Kleider an, um vor das Volk zu treten. Ja, wieder, immer, nochmal reinigen. Jegliche Verbindung zur Sünde musste getrennt werden. Dann legte er diese festlichen Kleider an, mit denen er üblicherweise vors Volk trat. Und dann sollte es zwei weitere Opfer geben. Das waren dann sozusagen die normalen Opfer. Jetzt ging der normale Gottesdienst wieder los. Das waren Opfer der Hingabe, der Übergabe, der Bundeserneuerung. Jetzt war wieder alles bereit, um Gottesdienst zu feiern. Jetzt war wieder alles bereit, um mit Gott zusammenzukommen, ein ganzes Jahr lang. Aber es ist noch nicht vorbei. Jetzt geht es ja noch weiter. Vers 28 bis 26. Und der sie verbrannt hat, Entschuldigung, Vers 26 bis 28, der aber, welcher den Bock als Sündenbock fortgesandt hat, soll seine Kleider waschen und sein Leib im Wasser baden und danach kann er in das Lager kommen. Den Jungstier des Sündopfers aber und den Bock des Sündopfers, deren Blut zur Sühnung in das Heiligtum gebracht worden ist, soll man hinaus vor das Lager schaffen und mit Feuer verbrennen, ihre Haut und ihr Fleisch und ihren Unrat. Und der sie verbrannt hat, wasche seine Kleider und bade seinen Leib im Wasser und danach kann er wieder in das Lager kommen. Es musste also jetzt noch mehr getan werden. Gott wollte, dass auch alles, was irgendwie jetzt im Zusammenhang mit diesen Opfern stand, nochmals gereinigt wurde. Sie mussten ihre Kleider waschen, sie mussten sich waschen, diese Überreste von diesen Opfern mussten verbrannt werden. Alles war quasi, oder alles, was durch Sünde irgendwie kontaminiert war, musste gereinigt werden. Es ging darum, dass das Volk ganz und gar von Sünde gereinigt wurde und nochmal, jede Verbindung zur Sünde gekappt wurde. Tiefenreinigung. Wenn du zum Beispiel ein Problem mit einer speziellen Sünde hast, ja, zum Beispiel Pornografie, wie willst du diese Sünde loswerden? Du gehst zu Gott und du bittest um Vergebung deiner Schuld. Ja, natürlich, er vergibt dir, Gott sei Dank. Aber was ist dann? Du weißt, du musst jede Verbindung zu dieser Sünde kappen. Du kannst nicht irgendwelche sündigen Sachen in deinem Haus haben, die dich wieder zur Sünde verführen. Vielleicht musst du sogar dein Smartphone abgeben. Sonst wirst du nicht von Sünde los. Und das will Gott hier deutlich machen. Jede Verbindung, alles, was uns irgendwie wieder mit Sünde in Verbindung bringt, sollte getrennt werden, gekappt werden. Und dann was auch noch, ist das Kapitel immer noch nicht vorbei, ja? Wir lesen weiter, Vers 29. Was macht da eigentlich das Volk? Und das soll euch eine ewige gültige Ordnung für euch sein. Am 10. Tag des 7. Monats sollt ihr eure Seelen demütigen und kein Werk tun. Weder der Einheimische noch der Fremdling, der in eurer Mitte wohnt. Denn an diesem Tag wird für euch Sühnung erwirkt. Um euch zu reinigen von allen euren Sünden, sollt ihr gereinigt werden vor dem Herrn. Darum soll es für euch ein Sabbat der Ruhe sein, also ein Ruhetag, ja. Und ihr sollt eure Seelen demütigen, das soll eine ewige Ordnung sein. Bei dieser Zeremonie waren eigentlich nur der Hohepriester und zwei Assistenten beteiligt. Und das Volk sollte auch etwas tun, nämlich Ruhe halten. Sie sollten nichts tun. Das war ein Zeugnis dafür, dass sie nichts für ihre Rettung tun konnten. Wenn du so ein richtig großes Problem hast in deinem Leben und du willst irgendwie dieses Problem angehen, aber du kannst nichts tun, wie fühlst du dich dann? Ja, stell dir vor, beide Arme hast du dir gebrochen, du sitzt in deiner Bude und es staubt immer mehr ein, überall die Spinnweben, alles dreckig und du sagst dir, ich will hier sauber machen, du kannst nichts tun. Stell dir vor, da spielen irgendwo Kinder auf einer Straße. Um eine Kurve rum kommt ein Auto angeschossen. Du bist viel zu weit weg. Du rufst, du machst, aber du kannst nichts tun. Du weißt, das Auto wird jetzt gleich die Kinder über den Haufen fahren. Stellt euch eine Situation vor, die wirklich, du willst was machen, aber du kannst nichts tun. Das ist unsere Situation vor Gott. Wir sind total getrennt von Gott. Wir sind in Sünden. Wir stehen unter seinem Gericht. Das Gericht kommt und wir können nichts tun. Aber jetzt wird dieses, du kannst nichts tun, zu einem du brauchst nichts tun. Was für ein Trost. Gott tut's für uns. Ja, wir können nichts tun, aber wir brauchen nichts tun. Gott macht es für uns. Es gab diesen Neuanfang einmal im Jahr. Gott sorgte dafür. Gott räumte auf. Gott hat den ganzen alten Ballast weggeschafft. Allen Mist, alle Altlasten, alles, was dein Leben und deine Seele belastet, hat Gott einmal im Jahr für dich weggeräumt. Einmal im Jahr kommt jemand und bringt dein Leben wieder in Ordnung. Wie toll. Wir können schon verstehen, dass sie heute noch das wirklich als größten Feiertag haben. Vers 30, an diesem Tag wird für euch Sühnung erwirkt. Für jeden gläubigen Israeliten war klar, jetzt sind meine Sünden vergeben durch Gottes Gnade. Aber ihm war auch klar, okay, aber diese Zeremonie muss jährlich wiederholt werden. Und zwischendurch eben auch täglich, durch diese täglichen Opfer. Gott schuf einen Weg, dass er unter seinem Volk damals sein konnte, sein Volk zu ihm konnte, dass dieser Opferdienst überhaupt durchgeführt werden konnte. Das war großartig, aber es war noch längst nicht vollkommen. Und darum sind die nächsten Verse so entscheidend. Das Kapitel ist ja immer noch nicht vorbei, ist euch auch gefallen, ja? 32. Und die Sühnung soll ein Priester vollziehen, den man gesalbt und dessen Hand man gefüllt hat, damit er anstelle seines Vaters als Priester dient. Und er soll die leinenen Kleider anziehen, die heiligen Kleider. Und er soll Sühnung erwirken für das Allerheiligste, für die Stiftshütte und für den Altar soll er Sühnung tun. Auch für die Priester und für die ganze Volksgemeinde soll er Sühnung erwirken. Der Sohn soll anstelle seines Vaters den Reinigungsdienst vollziehen. Natürlich geht es hier darum, dass es von Generation zu Generation in der aaronitischen Linie weitergegeben wird. Aber dieser Vers, der macht noch mehr deutlich. Er geht hier noch darüber hinaus. Es geht hier um Christus, Sohn Gottes, der anstelle seines Vaters als Priester Sühnung erwirken wird. Er ist dieser gesalbte Sohn Gottes. Und als Christus Sühnung erwirkt hat am Kreuz, da hat er unsere Schuld getragen, da wurde sie auf ihn gelegt und da hatte er noch nicht mal mehr ein leidernes Kleid an. Da konnte er mit nichts diese Sünde bedecken oder irgendwie etwas zwischen sich und Gott bringen. Nichts. Er hing nackt am Kreuz. Das ist der Unterschied. Und dann steht hier dreimal im Text, das soll euch eine ewige Ordnung sein. 29, 31 und 34 soll eine ewig gültige Ordnung sein. Die Juden feiern heute noch Yom Kippur. Was machen wir eigentlich? Wann feiern wir den großen Versöhnungstag? Es gibt einen Tag, wo wir ihn feiern, auch übrigens jedes Jahr. Das ist Karfreitag. Karfreitag ist nicht der große Versöhnungstag, Karfreitag ist der größte Versöhnungstag. Und wisst ihr was? Wir werden tatsächlich diesen Tag in Ewigkeit feiern. Wir werden in Ewigkeit an diesen Tag denken. Wir werden in Ewigkeit die Wundmale Jesu sehen. Wir werden nie vergessen, was er dort getan hat. Das ist eine ewige Ordnung. Jeden Tag dürfen wir als versöhnte Kinder Gottes leben und immer wieder unsere Schuld vor ihn bringen, weil Christus ein für alle Mal Sühnung erwirkt hat. Ich fasse das mal zusammen, denn Christus hat wirklich alles, alle Aspekte dieses zentralen Kapitels des Gesetzes erfüllt. Und damit hat er alles erfüllt, ja? Christus ist für uns das Opfer für unsere Sünde. Sein Blut wurde an dem Opferaltar, nämlich dem Kreuz, versprengt. Das war der Ort, wo wirklich stellvertretend das Gericht vollzogen wurde. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sündopfer. Das ist genau das, der erste Bock. Ja. Ihm hat Gott zum Sündopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Schreibt Paulus an die Römer oder an die Epheser. In ihm haben wir Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Christus wurde zum Sündopfer. Christus wurde aber auch zum Sündenbock, der unsere Sünden tatsächlich von uns wegnimmt. Jesaja schreibt, Kapitel 53, wir waren die zerstreuten Schafe, voller Sünde, zum Gericht ausgetan. Wir liefen quasi alle selber als Sündenbock durch die Wüste, irrten umher, aber mit unserer eigenen Sünde. Aber der Herr warf alle unsere Schuld auf ihn, er legte sie auf ihn. Ja? 1. Korinther 5, Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Oder Johannes der Täufer, als er Jesus sah, sagte er, siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Er nimmt sie weg von uns. Psalm 103, Vers 12. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretung von uns entfernt. Durch das Kreuz und die Auferstehung nahm Jesus unsere Sünde ganz und gar von uns weg. Und sie wird nie wieder auf uns zurückfallen. Jesus hat wirklich alle Reinigungsriten erfüllt. Es kann uns nie wieder erreichen. Ja, kennt Herr der Ringe, wo die da irgendwie in diese Unterwelt wollen. Und dann ist da so ein See und da kommen schon komische Geräusche. Und dann auf einmal kommt so ein Riesenkraken raus, ja. Und packt ihn. Und so ist die Sünde, ja. So ein Kraken, so eine Riesenkrake, die haufenweise Fangarme hat. Und wenn wir einen losgeschlagen haben, kommt ein anderer und packt wieder unser Bein und zieht uns wieder zurück. Aber Jesus hat alle Fangarme abgeschlagen. Alle Verbindungen gekappt. Jesus ist das Sündopfer, Jesus ist der Sündenbock, Jesus ist aber auch der Hohepriester, der in die Nähe Gottes gehen darf, weil er keine eigene Sünde hat. Aaron begab sich jedes Mal in Todesgefahr. Das war schon heftig. Jesus ging aber in den Tod. Im Hebräerbrief lesen wir, Kapitel 7, Vers 27, der es nicht wie die Hohepriester täglich nötig hat, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes. Denn dieses Letztere hat er ein für alle Mal getan, indem er sich selbst als Opfer darbrachte. Und jetzt tritt er für immer für uns vor Gott ein. Jesus ist jetzt der Hohepriester, der für uns vor Gott eintritt. Ihr baut Mist, ihr macht irgendwelche dummen Sachen, ihr macht schlechte Sachen, ihr sündigt mutwillig, dass man sagen könnte, das ist doch jetzt wirklich mit Absicht. Du hättest es besser wissen müssen. Normalerweise hätte ich jetzt wirklich vor allem den Gott kommen können und sagen so. Und Jesus kommt und sagt, halt, der gehört zu mir. Egal, was er gemacht hat. Und Jesus ist nicht nur Sündopfer, Sündenbock, Hohepriester, er ist auch die Stiftshütte. Er ist dieser Ort der Gegenwart Gottes. Er ist der Ort, wo wir zu Gott kommen können. Er ist aber immer rein, immer zugänglich. Er ist immer angenehm vor Gott. Als Jesus Mensch geworden ist, Johannes Evangelium Kapitel 1, da steht ja, er ist Gott, er kommt von Gott. Und dann steht dort, er wohnte unter uns Menschen. Dort steht das Wort, er stiftshüttete, er zeltete unter uns Menschen. Er war dieser Gegenwart Gottes unter uns. Dann später sagte er, ich bin der Tempel. Ja? Der Tempel ist ja der Nachfolger von der Stiftshütte. Und als Jesus am Kreuz starb, für unsere Schuld, was passierte dann im Tempel, im alten Tempel aus Stein? Der Vorhang riss in zwei, von oben nach unten. Dieser Zugang zum gefährlichsten Ort der Welt war frei. Jeder konnte rein. Jeder kann rein, der zu Christus kommt und kann zu Gott kommen. Christus hat das ganze Opfersystem erfüllt und dann durch sich ersetzt. Wir haben ihn, das vollkommene Opfer, den vollkommenen Hohepriester, den vollkommenen Ort der Gemeinschaft mit Gott, den Ort der Vergebung. Und jetzt kommt noch ein Punkt. Durch den Glauben an Christus, durch diese Verbindung mit Christus, werden wir selbst zur Stiftshütte. Wir selbst werden zum Tempel. Wir sind jetzt der Ort, wo Christus wohnt, wo Gott wohnt mit seinem Geist. Erinnert euch an die Predigt gestern. Die Gemeinde ist der Zugang zum Himmelreich, weil hier wohnt Gott. Das ist noch mehr als nur mal reingehen. Das ist viel mehr. Und es ist auch nicht so, dass wir zu Gott gehen, sondern Gott kommt zu uns. Gott nimmt Wohnung in uns. Und da müssen wir keine Angst haben. Sondern wir dürfen wissen, wir sind geliebte, heilige Kinder Gottes. Es gibt da keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Der Versöhnungstag zeigt uns die Schwere unserer Schuld. Er zeigt uns, wie kostspielig Vergebung ist. Er zeigt uns, wie groß Gottes Gnade ist, weil er uns auf Christus hinweist. Alle Aspekte sind in Christus erfüllt. Und trotzdem ist es so, dass wir immer wieder zweifeln, oder? Dass wir immer wieder in diese Situation kommen, wo wir merken, das hängt immer noch an mir, wie Pech an meiner Seele.
wenn wir dann diesen Kampf mit der Sünde spüren, wenn wir uns wieder unwürdig fühlen, schlecht und dreckig fühlen. Ja, wir merken, wir sind dreckig vor Gott. Und Sünde macht uns dreckig. Ich will das jetzt nicht kleinreden. Und wir sollen ja diesen Kampf gegen die Sünde kämpfen und sollen darum flehen und bitten, dass der Heilige Geist in uns wirkt und uns überhaupt dazu befähigt. Aber hier steht, an diesem Tag wird für euch Sühnung erwirkt. Und das gilt eben auch für uns. An diesem Karfreitag wurde für uns Sühnung erwirkt. Ja, wir haben noch mit Schuld zu kämpfen. Wir laden noch Schuld auf uns. Aber diese Schuld kann uns nicht mehr von Gott wegreißen. Diese Sünde hat tatsächlich keine Fangarme mehr, mit die sie uns wegreißen kann. Die Macht der Sünde über uns wurde durch diesen größten Versöhnungstag vollständig gekappt. Du schwebst nicht mehr in Lebensgefahr vor Gott. Durch die Sünde, die du immer noch tust. Mit der du selbst hier zum Gottesdienst kommst. Du kannst deine Sünde Christus bekennen und er ist treu und gerecht, dass er dir die Sünde vergibt und dich reinigt von aller Ungerechtigkeit. Für uns ist jeder Tag Versöhnungstag. Wir können jeden Tag wieder neu anfangen. Jeden Tag. Mit jedem Gebet kannst du neu anfangen. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit Gottes leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, schreibt Petrus. Weil Christus sich völlig für uns hingegeben hat, hat Gott uns vollkommen vergeben. Und damit wir das in der Tiefe begreifen, gibt Gott uns diesen Versöhnungstag. Damit wir das Kreuz, diesen größten Versöhnungstag wirklich begreifen, was ist da passiert, hat Gott uns all diese Gesetze gegeben und diesen Versöhnungstag und diese Opfer gegeben. Es gibt eine Tiefenreinigung von Sünde und Schuld bis in die letzte Pore unserer Seele. Lasst uns Gott dafür danken. Lasst uns die Hände falten und beten. Himmlischer Vater, du sagst uns in deinem Wort im Hebräerbrief, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns herzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen, am Leib gewaschen mit reinem Wasser. O Herr, so dürfen wir vor dich treten. Jeden Tag neu. Hab Dank dafür. Amen.